Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Hurra, Sie lesen doch. Das ist eine der Botschaften der Leipziger Buchmesse. Mit Sie gemeint sind Menschen unter 30. Sie greifen zum Buch. Das ist auch sozialen Medien wie Instagram und TikTok zu verdanken. Mit einer Book-Influencerin der ersten Stunde sprechen wir gleich mit Lisa Rebbich.
Wenn ich den witzigen Titel mache, ein Lehrstück ohne Lehre, das signalisiert nur meine Skepsis. Und ich hatte einfach festgestellt, dass ich durch die Form der Parabel mich nötigen lasse, eine Botschaft zu verabreichen, die ich eigentlich nicht habe.
Der Schriftsteller Max Frisch sprach da über sein Lehrstück ohne Lehre über Biedermann und die Brandstifter. Darin geht es um gefährliche Einflüsse, bevor es das Wort Influencer gab. Wie das Stück am Theater Zürich gedeutet wird, dazu später mehr. Schön, dass Sie zuhören bei Kultur heute im Deutschlandfunk. Als Instagram 2010 begann, war es das soziale Netzwerk für die Augen. Schöne Menschen an schönen Orten. Mit der richtigen Bildbearbeitung kann jede und jede ja wie ein Star aussehen. Lisa Rebbich, meine heutige Gesprächspartnerin, postete vor 10 Jahren zum ersten Mal Bilder von Büchern. Dazu eine Tasse Kaffee oder Tee, ein Sofa und ein Text, warum sie gerade diesen Lesestoff ausgewählt hat. Hey Lisa nennt sie sich auf Instagram. Bookstagram ist mittlerweile ein eigenes Genre geworden. Auch auf TikTok ist das nicht gerade neue Medium Buch gerade angesagt. Lisa Rebbich ist immer noch auf Instagram aktiv. Als sie anfing, 2014, studierte sie Jura, dann machte sie eine kaufmännische Ausbildung. Derzeit arbeitet sie für die Social-Media-Abteilung des Dumont Verlags. Sie ist gerade auf der Leipziger Buchmesse und wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Wenn sie jetzt hört, diese jungen Leute, die lesen endlich wieder ganze Bücher und nicht nur Kurznachrichten. Was denkt sie da?
Ich finde das total schön zu sehen, dass wahrgenommen wird, dass auch junge Leute sich endlich wieder für Bücher interessieren. Also nicht, dass es jemals nicht so gewesen wäre. Ich glaube, das Interesse an Büchern war immer bei den jungen Menschen auch da. Aber das jetzt so reichweitenstark vertreten zu sehen auf den sozialen Kanälen ist ja ganz wunderbar, gerade für Menschen wie mich, die schon länger in der Buchbranche unterwegs sind, auch dort arbeiten und quasi die Zukunft im Buch noch sehen. Das wurde ja auch schon oft gesagt, das Buch ist tot und wird abgelöst von Hörbuch, E-Book, keine Ahnung was oder generell von digitalen Medien eher. Insofern total schön zu sehen. Jetzt auch hier gerade auf der Messe laufen so viele Schulklassen vorbei. Das macht Freude zu sehen und macht auch Spaß.
Nach welchen Kriterien bewerten Sie die Bücher, die Sie posten?
Das ist ganz unterschiedlich. Also tendenziell macht es mir mehr Spaß, über Bücher zu sprechen, die ich mochte, wo ich viel Positives darüber denke und wo ich auch möchte, dass ganz, ganz viele Menschen diese Bücher auch lesen sollen. Aber es gibt auch durchaus hin und wieder Bücher, die mir nicht so gut gefallen haben, die vielleicht auch hier und da problematische Aspekte irgendwie hatten, die ich dann auch gerne mit meiner Community thematisiere, auch um festzustellen, ob es nur mir so gegangen ist beim Lesen oder ob andere vielleicht ähnliche Empfindungen gehabt haben.
Und was sind Kriterien jetzt jenseits der Frage, gefällt mir oder gefällt mir nicht? Ist ja wichtig zu wissen, welche Kriterien Sie zum Beispiel an die Sprache anlegen.
Ja, total. Also ich mag, dass in Bücher nicht so kompliziert geschrieben sind. Also wenn ich weiß, es ist ein Buch, was einer breiten Masse auch gefallen wird, sind einfach so diese Bücher, wo Tempo, Sprache, Figuren, alles miteinander harmoniert, wo es einfach, wo man sich einfach so in die Geschichte reinfallen lassen kann, sofort drin ist und bis zur letzten Seite auch mitfiebert.
Bewerten Sie oder bewerben Sie?
Ha, das ist eine gute Frage. Beides.
Aber weil Verrisse finden sich ja wirklich selten auf Instagram. Das ist ja nicht nur bei Ihnen so, sondern das ist eine grundsätzliche Beobachtung, so wie das früher beim literarischen Quartett Marcel Reichanitzky gemacht hat. So lustvolle Verrisse ist kein beliebtes Genre auf Instagram.
Das stimmt. Ich glaube, das liegt viel auch daran, dass jeder aktiv sein kann auf Social Media, auch die Autorinnen und Autoren selber. Und man möchte denen dann natürlich auch nicht auf den Schlips treten. Ich glaube, viele Verrisse sind ja oftmals auch durch so subjektive Empfindungen geprägt und haben gar nicht so den objektiven Maßstab.
Aber Lob ja auch, ist ja auch durch subjektive Kriterien geprägt.
Aber irgendwie macht es immer mehr Spaß, über Positives zu reden als über Negatives, glaube ich. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es so grundsätzlich keine Verrisse gibt, aber sie sind schon rar gesät, das stimmt.
Sie haben in einem großen Kulturkaufhaus gearbeitet, haben auch eine kaufmännische Ausbildung. Sie posten gerne auch Fotos schöner Buchhandlungen. Mhm. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihre Follower und Followerinnen die Bücher tatsächlich kaufen und nicht einfach
Laien in einer Bibliothek lesen.
Ich finde, das ist auch sowas, was jeder persönlich für sich entscheiden muss. Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen in Bibliotheken oder Buchhandlungen Bücher ausleihen. Ich finde, Hauptsache lesen ist so meine Devise. Das Einzige, wo ich so ein bisschen mit Argusaugen drauf schaue, ist, wenn Menschen Bücher bei Amazon bestellen. Da werden Preise gedrückt, da werden Machtverhältnisse irgendwie auf eine Art auch ausgenutzt. Und ich finde immer, man sollte lieber die Buchhandlung nebenan unterstützen, statt online einzukaufen, gerade wenn es um Bücher geht.
Machtverhältnisse, das ist ein gutes Stichwort. Es gab einmal einen Literaturpapst, wurde er genannt, den Namen habe ich gerade schon erwähnt, Marcel Reich-Ranicki. Mhm. Der hatte Macht über Literatenkarrieren, auch über Literatinnenkarrieren. Mhm. Wie mächtig sind Sie? Wie mächtig ist diese Sparte Bookstagram?
Das ist eine super spannende Frage. Also sicherlich nicht so mächtig wie Marcel Reich-Ranicki, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube schon, dass Menschen wie ich, die auf Social Media über Bücher sprechen, Einfluss darauf haben, wie oft ein Buch gekauft wird, wie präsent es vielleicht auch ist. Ich habe ja auch gerade dadurch, dass ich selber in einem Verlag arbeite und da auch online BloggerInnen wie mich selbst sozusagen betreue, selbst in der Hand, wer bekommt welches Buch, wer von wem weiß ich, dass er oder sie dieses Buch mögen wird. Und ich glaube schon, dass die sozialen Medien sehr, sehr einflussreich sein können, was den Erfolg eines Buches angeht. Das ist immer nur eine Komponente.
Das heißt, Sie vergeben Rezensionsexemplare auch nach dem Kriterium, ob der oder die das loben wird, mögen wird?
Ja,
kennen
schon.
Kennen Sie die so gut, mit denen Sie da zu tun haben?
Natürlich nicht alle, dafür gibt es inzwischen auch viel zu viele zum Glück, aber jetzt gerade auch auf der Messe merke ich doch, wie viele Leute ich kenne. Es kommen ganz viele Leute am Stand vorbei und dann kommt man ins Gespräch und dann tauscht man sich über die Bücher aus, die man zuletzt gemocht hat und da haben schon viele einen sehr ähnlichen Lesegeschmack wie auch ich und dann weiß ich genau, ja, der Person kann ich dann auch Buch XY zusenden. Man ist wirklich gut, überraschend gut vernetzt und kennt überraschend gut den Geschmack der Menschen, eben weil man sich ja auch tagtäglich irgendwie folgt und die Buchvorlieben sozusagen mitbekommt.
Sie sagten vorhin, Sie wollten auch Autoren, Autorinnen nicht auf den Schlips treten. Melden sich denn Autorinnen und Autoren bei Ihnen und sagen, also ich möchte, dass Sie mein Buch besprechen, weil ich glaube, Ihnen wird das gefallen?
Das kommt tatsächlich auch hin und wieder vor.
Ist nicht ja auch eine Machtfrage
super häufig. Dann. Nicht super häufig, aber es ist tatsächlich so, dass ich auf Instagram hin und wieder angeschrieben werde, oft auch von Self-Publishern, die ja auch wirklich über jede Werbung, die sie bekommen können, nur dankbar sind, die mir dann ihr Buch vorstellen. Ich muss aber gestehen, meistens setzen sie sich gar nicht so intensiv mit meinem Profil auseinander. Also da sind dann Titel dabei, die aus Genres kommen, die ich üblicherweise gar nicht lese und bespreche. Und so viel Recherche muss dann schon sein, würde ich sagen.
Wie schauen Sie auf klassische Buchrezensionen in den Feuilletons der Zeitungen, in den Literatursendungen, im Radio, zum Beispiel ja auch hier im Radio? Da sprechen und schreiben meistens ja Menschen mit Germanistikstudium oder mit literaturwissenschaftlichem Studium über Bücher.
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. Die Art von Rezension, wie sie auf Instagram stattfinden, kann man nicht vergleichen mit seitenlangen Berichten im Feuilleton der FAZ oder der Zeit. Also ich denke, dass aber auch die Zielgruppen andere sind und sich deswegen auch gar nicht so unbedingt in die Quere kommen. Und ich finde es gut, dass jeder quasi Inspiration dort finden kann, wo er oder sie danach sucht.
Sind das getrennte Welten?
Sie vermischen sich hier und da schon und es gibt so Bereiche, wo es ineinander übergeht fließend. Aber an sich denke ich schon, dass die typische Colleen Hoover-Leserin jetzt nicht unbedingt die FAZ aufschlagen wird, um dort über Bücher zu lesen.
Ja, aber es gibt ja auch Bücher, die werden sowohl in den Feuilletons der großen überregionalen Zeitungen gelobt, aber die empfehlen sie auch. Da gibt es Schnittmengen. Es gibt sicher auch Bücher, die auf Instagram empfohlen werden, die kommen einfach in den klassischen Feuilletons nicht vor, klar. Aber es gibt eben diese Überschneidungen. Haben Sie den Eindruck, dass die klassischen Feuilletonistinnen und Feuilletonisten so etwas auf Instagram herabschauen, vielleicht aber auch ein bisschen mit Neid darauf schauen angesichts der Reichweite?
Ich glaube trotzdem, dass sich keiner was von dem Stück vom Kuchen sozusagen wegnimmt. Also ich glaube trotzdem, dass man das beides so für sich betrachten kann. Aber klar, wie Sie schon sagen, es gibt manche Titel, die finden überall statt. Die finden in den Feuilletons statt, die finden in Frauenzeitschriften auch statt, die finden im Radio statt, in Podcasts und halt auf Social Media. Aber ich glaube, das sind auch genau die Titel, vielleicht auch solche wie 22 Bahnen von Caroline Wahl, die einfach viele, viele Menschen begeistern können potenziell und deswegen es auch gut ist, dass sie auf so vielen Plattformen stattfinden dürfen und gehört werden, gelesen werden.
Was lesen Sie gerade?
Jetzt gerade darf ich noch gar nicht so viel darüber reden, was ich lese. Dadurch, dass ich im Verlag arbeite, habe ich das Privileg, Bücher lesen zu dürfen, die noch gar nicht erschienen sind auf dem deutschen Markt. Deswegen kann ich noch, also ich kann gar nicht sagen, was ich gerade lese, aber ich kann sagen, was ich zuletzt gelesen habe, weil das erscheint schon ganz bald. Und es ist schon wieder Caroline Wahl. Es tut mir leid, Windstärke 17 ist ihr zweites Buch. Ich wollte jetzt nicht, dass das so eine Eigenwerbungssendung wird, aber es ist einfach eine tolle, großartige Autorin. Auch ihr zweites Buch, Windstärke 17, ist ganz großartig und wird hoffentlich genauso viele Menschen begeistern und erreichen, wie das erstes getan hat.
Und aus anderen Verlagen?
Aus anderen Verlagen lese ich tatsächlich auch. Ich habe Prima Facie von Suzy Miller zuletzt gelesen. Das war aus dem Kiona Verlag. Das ist ein unabhängiger Verlag, der noch relativ frisch gegründet ist. Ein extrem wichtiges Buch über Feminismus, Emanzipation und Selbstbestimmung. Hat mich sehr berührt, sogar zu Tränen gerührt. Kann ich sehr empfehlen.
Ganz schön einflussreich. Lisa Rebbig hat davon erzählt, wie sie als Bookstagrammerin Hey Lisa arbeitet. In diesem Jahr richtet die Leipziger Buchmesse ihren Fokus auf die Niederlande und Flandern als Gastländer. Aber die Ukraine ist nicht vergessen. Es gibt einen eigenen Nationalstand. Eine blau-gelbe Sonnenblume weist den Weg dorthin. Wie Literatur im Krieg entsteht und welche Literatur entsteht, das lässt sich dort besichtigen. Längst nicht jedes Buch macht den Angriffskrieg zum Thema. Erzählt werden auch Geschichten, die eine Gegenwelt zu den Nachrichten eröffnen. Christine Harthauer ist der Sonnenblume gefolgt und hat den Stand der Ukraine auf der Leipziger Buchmesse besucht.
Der Krieg gegen die Ukraine. Er ist auch Thema auf der Leipziger Buchmesse. Die neuen heftigen Angriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew verfolgen die Menschen am Messestand der Ukraine mit großer Sorge. Wir hatten seit Wochen keine derart heftigen Angriffe erlebt. Meiner Familie geht es zum Glück gut, aber es ist belastend. Die Lage in der Ukraine ist schwierig. Es ist schwierig, im Land zu bleiben und es ist schwierig, weiterzuarbeiten. Aber wir machen weiter. Das ist unsere Form des Widerstandes. Sagt Julia Koslowetz. Sie leitet in Kiew den renommierten Kultur- und Museumskomplex Mistetsky Arsenal. Und sie veranstalten trotz Krieg weiterhin die Kiewer Buchmesse. Zusammen mit dem Goethe-Institut Ukraine und dem Ukrainischen Institut in Berlin betreuen sie den Nationalstand der Ukraine auf der Leipziger Buchmesse. Von weitem gut sichtbar lockt ein Banner mit einer blau-gelben Sonnenblume die Messebesucher an den Stand. Ukrainische Bücher in deutscher und ukrainischer Sprache laden zum Stöbern ein. Julia Koslowetz beschreibt, wie wichtig ukrainische Literatur und Kultur auch in Kriegszeiten sind. Wenn die Nachrichten über den Krieg bei den Menschen nicht mehr ankommen, müssen wir den Fokus auf die Kultur legen. Kultur ist das, was bei den Menschen hängen bleibt. Bücher, Gedichte, Ausstellungen, wie hier auf der Leipziger Buchmesse. Hier ist es möglich, unsere Geschichten zu erzählen. Und das in einer Sprache, die alle verstehen. Denn die ukrainische Kultur und Geschichte ist auch für das deutsche Publikum spannend. Druckfrische Bücher haben die Veranstalter aus der Ukraine nach Leipzig mitgebracht. Und Werke, die gerade in deutscher Übersetzung erschienen sind. Darunter Tagebücher oder Gedichtbände. Denn in den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges konnten viele ukrainische Autorinnen und Autoren nur in der kurzen und persönlichen Form über den Krieg schreiben. Wie zum Beispiel Serhiy Zhadan, der auf Facebook täglich über die russischen Angriffe auf Kharkiv, die Flucht in den Bunker und die Unterstützung der Armee berichtet. Auf der Buchmesse in Leipzig präsentiert der Nationalstand der Ukraine eine breite Auswahl an Literatur und Themen. Das Besondere? Viele Bücher erzählen vom Widerstand, aber nicht alle handeln vom Krieg. Denn die ukrainische Kultur habe viel mehr zu bieten, sagt Katharina Rizrakul, Leiterin des Ukrainischen Instituts in Berlin.
Trotz des Krieges geht das Leben weiter. Es gibt auch in der Ukraine Buchmessen, es gibt neue Ausstellungen, es kommen neue Bücher heraus. Es gibt Book Design Award mit wunderschönen Büchern, die auch man hier sehen kann. Und es wird kreiert, es wird gelebt und man lässt sich nicht runterkriegen. Ja, und das ist der Widerstand.
Der Nationalstand der Ukraine wird nicht nur von der Leipziger Buchmesse unterstützt. Auch die Stadt Leipzig, deren Partnerstadt Kiew ist, gibt finanzielle Förderung. Ein gutes Signal, sagt Felix Mühltaler, Leiter des Goethe-Instituts Ukraine. Auch ihm sei klar, ein ukrainisches Programm ist wichtig, aber gewinne nicht den Krieg.
Wir spüren die Unterstützung für solche Programme wie den Ukraine-Stand auf der Leipziger Buchmesse. Wir spüren auch immer noch eine grundsätzliche Willigkeit zu unterstützen, aber deswegen ist die Sorge trotzdem berechtigt, dass dieser Widerstandskampf der Ukrainerinnen und Ukrainer so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Wenn man jetzt auch verschiedene politische Stimmen hört, die jetzt doch fordern, dass man ja mit den Waffenlieferungen etwas vorsichtiger sein soll, es kursiert das Wort vom Einfrieren des Konflikts. Das sieht man in der Ukraine mit sehr, sehr, sehr großer Sorge und auch Ablehnung.
Er könne diese Sorge und auch diese Ablehnung verstehen, sagt Felix Mühltaler. Immerhin eine Sorge müssen die Veranstalter nicht haben. Die Ukraine wird nicht vergessen, zumindest nicht auf der Leipziger Buchmesse.
Christine Hartauer hat sich am Stand der Ukraine auf der Leipziger Buchmesse umgehört und umgeschaut. Ein vertrauensseliger Haarwasserfabrikant namens Biedermann gewährt zwei Männern Obdach. Es gibt allerlei Hinweise darauf, dass die beiden nicht nur zum Spaß zündeln. Aber Haarwasser löscht das Feuer nicht, am Ende steht alles in Flammen. Biedermann und die Brandstifter. Das Theaterstück von Max Frisch wird meistens herbeizitiert, wenn der Faschismus ins Haus steht. Und das kommt ja häufiger vor. Aber 1958, als das Stück in Zürich uraufgeführt wurde, sah das Publikum darin eher eine Warnung vor dem Kommunismus. Aktuell steht wieder eine Inszenierung des Frisch-Dramas auf dem Spielplan des Züricher Theaters. Mit dem Biedermann beschließt Nikolaus Stehmann seine Intendanz. In der Ankündigung des Schauspielhauses heißt es, Stehmanns Inszenierung biete, Vorsicht, biederer Wortwitz, einen frischen Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Dynamiken. Ob das gelingt, weiß Christian Gambert.
Der Züricher Biedermann ist eine äußerst bewegliche Gestalt. Die großartige Patricia Ziolkowska, die ihn spielt, tänzelt mit schwarzer Max-Frisch-Brille und zurückgegelten Haaren schlangengleich über die große Showtreppe. Der Zuschauerraum wird bedeutsam nach hinten auf die Bühne verlängert. Dort, wie im Parkett, gibt es Kronleuchter und Wandlämpchen vor rosa Tapeten. Und in einer Art Separé trommelt ein Perkussionist drohend vor sich hin. Der Haarwasserfabrikant Gottlieb Biedermann ist in Zürich also kein gutgläubiger Klein- oder Großbürger, dem gefährliche Bombenleger ins Haus schneien und der sich gegen das drohende Unheil nur unzureichend zur Wehr setzen kann, gehindert von eigener Blödheit und großkotziger Anpassungsbereitschaft. Nein, Biedermann ist hier ein sehr aktiver Mitmacher, der Frau und Dienstmädchen ganz gern manipuliert und sich selbstbewusst in die Tasche lügt. Der sich eine dicke Zigarre ansteckt und dann sagt, oh, das darf man ja nicht mehr wegen des Rauchverbots. Der das Dienstmädchen anfasst und dann ebenfalls sagt, oh, das darf man ja nicht mehr. Dieser rechtslastige Schlangenmensch Biedermann ist ganz heutig. Gattin und Dienstmädchen werden wie bei Jean Genets Zofen von Männern gespielt, ohne dass die Cross-Gender-Besetzung zunächst Sinn macht. Sie ist einfach nur schön skurril. Der lange Niels Bormann trippelt als Stubenmädchen auf High Heels und mit dem Staubfeudel durch die historische Bausubstanz des Pfauen und erzählt uns, dass er eine schwere Kindheit hatte. Das wollen wir gern glauben, denn alsbald spielt er weiter im Tuntenlook den kriminellen Preisringer Schmitz, der sich bei Biedermann einnistet und Benzinfässer auf den Dachboden schafft. Biedermanns Ehefrau Babette, bei Kai Kisela ein Wohlstandsweib mit Turmfrisur, legt dagegen das Kleidchen ab und wird in etwas sportiverer Gewandung zum Bombenleger Eisenring. Der Regisseur Nikolaus Stehmann lässt seine Figuren mit der Phrasenhaftigkeit originär rechter Rhetorik hantieren und das Phänomen der Anbiederung und Verharmlosung hübsch karikierend ausspielen.
Er ist kein Brandstifter.
Woher weißt du das?
Ich habe ihn doch selbst gefragt. Und überhaupt kann man eigentlich gar nichts anderes mehr denken in dieser Welt. Ihr die ganze Zeit mit euren Brandstiftern, das ist ja zum Verrückt werden.
Wenn man jetzt jedermann für einen Brandstifter hält, wo führt das hin?
Max Frischs Biedermann steht in der schlechten Tradition des Brechtschen Lehrstücks und je mehr bunte Benzinkanister auf der Bühne stehen, desto langweiliger wird die real existierende Gefahrenlage.
Es fehlt jetzt nur noch, dass Sie mich um Streichhölzchen bitten.
Stehmann rettet sich in Ballermann-Witzchen und Sprüche. Eine Schießübung wird zu einem großen, lustigen Quatsch zur Entenjagd. Chöre schwadronieren vom kommenden Unheil. Biedermann dagegen wird zum Jedermann und will ein bisschen Vertrauen geben. Sprich, die Regie will das Stück eigentlich anschlussfähig machen für eine AfD- und Christoph-Blocher-Debatte, verheddert sich aber in lauter Show-Effekten und Skurrilitäten. Da dies Stehmanns letzte Inszenierung als Zürcher Intendant ist, sein Vertrag wurde nicht verlängert, hat er leider das Nachtreten nicht ganz lassen können. Während Max Frisch Biedermanns Angst vor Veränderung geißelt und dessen eigene Kleinbürgerseele als eigentlichen Brandstifter ausmacht, sieht Stehmann in der Stadt Zürich finstere rechte Mächte walten, die von außen das edle, woke Werk progressiver Theaterkünstler zerstören. Das bringen uns am Ende zwei Sonntagsredner im Anzug und ein düsterer Videofilm nahe. So verleppert die Aufführung in lauter biederen Zürcher Petitessen.
Viel Feuer, aber unser Kritiker Christian Gampert kann sich nicht erwärmen für diesen Biedermann und die Brandstifter am Schauspielhaus Zürich. Und bei mir im Studio ist nun Antje Allroggen und auch sie hat noch etwas von der Leipziger Buchmesse dabei.
Ja, die Niederlande und Flandern, Land und Region verbindet ein gemeinsamer Sprach- und Kulturraum, über den man hierzulande eigentlich recht wenig weiß. Außer der Tatsache, dass es dort ganz schön flach ist. Genau dieses Klischee bedient auch das Motto der Niederlande und der belgischen Region. Beide sind in diesem Jahr zusammen Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Dass es hier Autorinnen und Autoren zu entdecken gibt, die ihren Blick auf Europa, die aktuellen Kriege und den Postkolonialismus weiten, das wollen beide nun gemeinsam beweisen. Der Fokus liegt dabei auf jüngeren Autorinnen und Autoren, die sich von gängigen Klischees über ihr Land und ihre Region befreit hätten. Bettina Baltscheff aus dem Kuratorenteam erläutert das so.
Natürlich ist es eine Kulturlandschaft mit großen historischen Hintergründen, die zum Teil auch schwierig sind, wenn man an die koloniale Vergangenheit denkt. Und was wir zeigen wollen, dass es jetzt die literarischen Stimmen gibt, die damit umgehen, also die sich dieser kolonialen Vergangenheit stellen, die sich Geschlechterfragen stellen, dass sozusagen in der Literatur diese Klischees vielleicht aufgenommen, aber vor allem auch gebrochen werden.
Bettina Baltscheff. Frédéric Mitterrand hatte einen berühmten Onkel, François Mitterrand. In dessen Schatten stand er zumindest, was seine politische Laufbahn anbetrifft, wohl ein Leben lang. Gestern ist er in Paris im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Einen Namen gemacht hat sich Frédéric Mitterrand zunächst als Cineast, später als Moderator im französischen Fernsehen. Als er sich schließlich auch als Schriftsteller erprobt, noch dazu mit einem autobiografisch gefärbten Roman, hagelt es Kritik. Schließlich schreibt er dort sehr offen von seinen sexuellen Vorlieben für Minderjährige, die er vor allem in thailändischen und maghrebinischen Clubs kennenlernt. Dennoch wird er 2008 als Kulturminister in das Kabinett von Sarkozy gewählt. Danach folgen hohe Posten in Museen der Pariser Philharmonie. Frédéric Mitterrand habe zwei Leben gehabt, heißt es nun in zahlreichen Nachrufen der französischen Presse wohl ein wenig verniedlichend. Zumindest eines davon hatte Abgründe und veranlasste ihn dazu, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Roman Polanski zu relativieren und an Sextourismus nichts Negatives entdecken zu wollen. Und der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron potenzierte das mit den zwei Leben dann heute, indem er Frédéric Mitterrand auf Ex als einen Menschen würdigte, der nicht nur zwei, sondern 1000 Existenzen gelebt habe.
Danke, Antje. Hier im Deutschlandfunk folgen nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Auch da ist die Ukraine ein Thema. Die Ergebnisse des EU-Gipfels kommen dann zur Sprache. Hinweisen möchte ich noch auf die Streitkultur morgen um 17.05 Uhr. Auch die ist von der Leipziger Buchmesse und hat die Relevanz der deutschen Literatur zum Thema. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.